New Glenn nur noch Stunden vom Start entfernt. Starship Start 7 schon am Freitag, 10. Januar. SpaceX bekommt einen neuen Crew Dragon. Ex-Starliner-Crew muss noch länger im Orbit bleiben. Das Pentagon überprüft Sicherheitsfreigabe von Elon Musk bei SpaceX. Rekordjahr in der Raumfahrt und die NASA vergibt Verträge für Kommunikation auf Mondflügen. Frohes neues Jahr an alle Raumfahrtfans. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und freut euch auf ein mega spannendes Raumfahrtjahr 2025. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wurde nichts mehr mit einem Start 2024, aber kurz vor Neujahr erhielt Blue Origin die offizielle Startlizenz der amerikanischen Luftaufsichtsbehörde FAA für die New Glenn. Der Countdown für den ersten Flug der New Glenn-Rakete steht nun unmittelbar bevor. Wenn ich diese Zeilen schreibe, gibt's noch kein offizielles Startdatum, aber Montag, der 6. Januar, könnte es werden. Am 27. Dezember, da führte Blue Origin den lang erwarteten Static-Fire-Test der ersten Stufe der New Glenn durch. Die 7 BE-4-Triebwerke, die brannten volle 24 Sekunden. Davon liefen laut Blue Origin 13 Sekunden auf voller Leistung. Jeff Bezos, Gründer von Blue Origin, sagte dazu, der nächste Schritt ist der Start. Die erste Stufe der New Glenn, auch GS1 genannt, wird von 7 BE-4-Triebwerken angetrieben, die flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff nutzen. Die BE-4-Triebwerke wurden bereits zweimal erfolgreich an der Vulcan-Rakete von ULA eingesetzt und arbeiten in einer sauerstoffreichen gestuften Verbrennung. Der Test, der fand auf dem Launch-Komplex 36 in der Cape Canaveral Space Force Station in Florida statt und diente als Validierung der Rakete, der Bodensysteme und der Startprozeduren. Vor dem heißen Test jetzt wurden unter anderem Betankungstests für beide Stufen, simulierte Countdowns und eine Testzündung an der Oberstufe an einem separaten Prüfstand durchgeführt. Die zweite Stufe der New Glenn nutzt zwei BE-3U-Triebwerke, die mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff betrieben werden. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, zeigte sich 2024 deutlich kommunikativer, was die New Glenn betrifft. Trotzdem hält man sich zu den Startvorbereitungen aktuell bedeckt und ein offizieller Livestream, der wurde bislang nicht angekündigt. Klar, es ist ein Testflug und sollte etwas schief gehen, würden die Bilder weltweit kursieren, oft ohne den Kontext richtig zu erklären. Wäre gar nicht so ungewöhnlich, wenn wir keine Bilder des ersten Testflugs sehen würden, wobei ich fest davon ausgehe. Aber da sind wir natürlich einfach von der Berichterstattung von Testflügen von SpaceX verwöhnt. Die New Glenn-Rakete, die soll von der Startrampe LC-36 in der Cape Canaveral Space Force Station in Florida abheben und eine Demonstrationsmission ins All bringen. Sollte alles nach Plan verlaufen, wird die erste Stufe, also der Booster, auf dem Droneship Jacqueline, benannt nach Bezos Mutter, landen. Das wäre dann tatsächlich eine Premiere. Noch nie hat eine Rakete auf ihrem Erstflug eine erfolgreiche Booster-Landung geschafft. Bislang hat nur SpaceX solche Landungen überhaupt demonstriert. Die erste erfolgreiche Falcon 9 Landung, die war im Dezember 2015, mehr als 5 Jahre nach deren Erstflug. Die erste Stufe der New Glenn ist so konzipiert, dass sie bis zu 25 Mal wiederverwendet werden kann, mit einem Ziel später auch mal bis zu 100 Starts zu schaffen. Mit Amazons Kuiper Satellitenkonstellation hätte die Rakete auch genug zu starten. Die Nutzlastverkleidung ist mit knapp 22 Meter Länge auch deutlich größer als die der Falcon 9 und Falcon Heavy. Ja, die New Glenn-Rakete ist Blue Origins erste Orbitalrakete. Das Unternehmen hat bereits mit der New Shepard-Rakete, benannt nach dem ersten US-Astronauten Alan Shepard, der suborbital im All war, viele suborbitale Flüge durchgeführt. Jetzt will Blue Origin den nächsten großen Schritt wagen mit der 95 Meter hohen New Glenn, einer der größten Raketen, die je gebaut wurde. Die Rakete wurde nach John Glenn benannt, dem ersten US-Astronauten in der Erdumlaufbahn. Glenn hält mit seinem zweiten Flug 1998 im Space Shuttle übrigens den Altersrekord für einen Orbitalflug. Da war er 77. Mal sehen, wie lange dieser Rekord hält. Die Milliardäre, die werden ja auch nicht jünger. Menschen sind bei diesem Testflug natürlich nicht an Bord. Diesen Stunt, also auf dem Erstflug Menschen mitnehmen, den hat ja bisher nur das Space Shuttle gebracht. Darf man heute auch keinem mehr erzählen. Space Shuttle gilt ja als das tödlichste Raumfahrtsystem, was wir kennen. 14 Astronauten sind bei 2 Flügen ums Leben gekommen. Als Nutzlast wird ein sogenannter Blue Ring Pathfinder eingesetzt. Dieses Experiment, das bleibt an der Oberstufe angebracht und dient als Testplattform für zukünftige orbitale Transferfahrzeuge. Ursprünglich sollte die Rakete eine NASA-Mars-Mission Escapade starten, aber das Mars-Transferfenster, das konnte nicht erreicht werden. Neben Starts für Amazon Kuiper sollen auch NASA-Missionen im Artemis-Programm sowie Aufträge der US Space Force durchgeführt werden. Der Erfolg dieses Flugs könnte nicht nur Blue Origin weiter etablieren, sondern auch SpaceX ein Monopol streitig machen. Für die Ariane 6, die ebenfalls Kuiper-Satelliten starten soll, dürfte ein erfolgreicher Erstflug der New Glenn ein herber Rückschlag sein. Ja, was denkst du? Wird der R-Start ein Erfolg? Schreibt mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren. Aber nicht nur Blue Origin möchte in den kommenden Wochen starten. Auch SpaceX arbeitet fieberhaft auf den 7. Testflug des Starships hin. Aktuell gehen wir von einem Start jetzt schon am Freitag, 10. Januar aus. Startgenehmigung ist vorhanden und die Hardware aus Booster 14 und Chip 33 feurig getestet. In der vergangenen Woche haben die SpaceX-Teams Booster 14 erneut auf den Starttisch gestellt. Diesmal wahrscheinlich, um zu bleiben. Im besten Fall bis zur Zündung der 33 Raptor-Triebwerke und dem Start. Gutes Indiz, dass es auf den Start zugeht. Die Installation des Flugabbruchsystems an Booster 14. Im Prinzip eine kleine Bombe, die auf ein automatisches Kommando der Flugsteuerung den Start abbrechen und eine außer Kontrolle geratene Rakete sprengen kann. Ich hoffe, ich bin mit Senkrechtstarter nach 5 Jahren auf dem richtigen Kurs und die Flugsteuerung muss nicht das FDS aktivieren. Dass es schon 5 Jahre Senkrechtstarter geworden sind, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal auch regelmäßig monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir geht an euch ein riesen Dankeschön. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank. Ein feuriges Ende, das hatte Booster 13 auf dem letzten Flug 6 erwartet. SpaceX war es nicht gelungen, den Super Heavy Booster erneut auf den Fangarm, den sogenannten Chopsticks, am Start- und Fangturm etwa 8 Minuten nach dem Start zu landen. Die Landung in der Starbase, die hatte man wegen eines Kommunikationsproblems mit dem Turm abgebrochen. Der Booster soll laut SpaceX zu einer Landung in der Lage gewesen sein. Die spektakuläre Booster-Landung von Flug 5, die soll nun wieder auf Flug 7 gelingen. Der Flug 7, der wird voraussichtlich eine ähnliche Flugbahn wie die vorangegangenen Flüge 5 und 6 fliegen. Die Chip 33 Oberstufe, die soll auf diesem Flug erneut eine Wiederzündung im Weltraum demonstrieren. Durch das Wiederzünden, da soll ein De-Orbit-Manöver getestet werden. Mit diesem wäre dann das sichere Entfernen von Starship-Oberstufen aus einem vollständigen Orbit möglich. Das Ziel für die Landung der Oberstufe wäre erneut im Indischen Ozean, eine Stunde etwa nach dem Start. Sollte das gelingen, plant SpaceX danach, also bereits auf Flug 8, eine Landung in der Starbase. Booster 15 für diesen 8. Flug, der wurde letzte Woche bereits Cryo getestet und würde nach dem Freiwerden der Startanlage dann voraussichtlich für Beginn der Feuerkampagne bereitstehen. Von der Messis Testanlage, da ging es dann jetzt erst einmal zurück zum Bauplatz. Falls es euch jetzt unter den Fingern juckt, das mal aus nächster Nähe zu sehen, vielleicht sogar jetzt schon am Wochenende, macht es. Mein Video, wie man so eine Reise ganz easy macht, das verlinke ich euch unter dem Video. Pünktlich zu Weihnachten gab es von SpaceX übrigens ein Musikvideo, das die 33 Raptor-Triebwerke von Booster 14 zeigt. Mit der Schubvektorsteuerung hatte das Raptor-Team ein kleines Glockenballett einchoreografiert. Gut zu sehen hier, die Triebwerke, die über eine Schubvektorsteuerung verfügen. Die 20 äußeren Triebwerke, die hier zum Schutz verpackt sind, können nicht geschwenkt werden. Weiter noch, sie können nur von der Startanlage gezündet werden. Nach der Abschaltung, Miko, vor der Stufentrennung, da können nur die inneren Triebwerke erneut gezündet werden, um dann die Flugbahn des Boosters zu drehen und auch die Landung durchzuführen. Da Neuigkeiten vom Starship aktuell die Berichterstattung über SpaceX dominieren, kann man leicht vergessen, dass die Hauptarbeit bei SpaceX ja vom Falcon-Team gemacht wird. Oder zumindest noch. Und obwohl Starship ja auch einmal Crew transportieren soll, das einzige einsatzbereite kommerzielle Raumschiff für den Orbit ist aktuell der SpaceX Crew Dragon. Aktuell werden alle NASA-Missionen und auch alle Privatmissionen mit SpaceX Dragon geflogen. Die Nachfrage ist offensichtlich so hoch, dass SpaceX seine Dragon-Flotte aus aktuell 3 Cargo und 4 Crew Dragon erweitert. Der 5. Crew Dragon, der soll jetzt mit der NASA Crew 10 seinen Erstflug im März absolvieren. Nun gab es Bilder vom Bau, einen Namen hat das Raumschiff noch nicht, der wird für gewöhnlich von der Crew bestimmt. Eigentlich sollte der 5. Crew Dragon bereits fertig sein, nun wird Crew 10 mindestens einen Monat später als erwartet abheben, weil die Teams von NASA und SpaceX Zeit benötigen, um die Arbeiten an der Kapsel abzuschließen. Das hat auch Auswirkungen auf die Testpiloten des Boeing Starliners. Durch die Verschiebung des SpaceX Crew 10 Flugs werden die Astronauten Bud Spilmer und Sunita Williams noch länger im Orbit bleiben müssen. Williams und Wilmer, die starteten im Juni 2024 auf dem ersten Crew-Testflug des Boeing Starliners ins All. Auf ihrer Reise zur ISS traten technische Probleme mit dem Boeing Starliner auf und die NASA entschied sich, dass es zu riskant wäre, sie an Bord des Starliners nach Hause zu bringen. Die beiden NASA-Astronauten blieben an Bord der ISS, als das Starliner-Raumschiff im September dann sicher zur Erde zurückkehrte. Die NASA änderte ihren Besatzungsplan der ISS so, dass Wilmer und Williams mit 2 Besatzungsmitgliedern an Bord eines SpaceX Crew Dragon zurückfliegen können. Interessanterweise führte in den vergangenen Jahren das Wetter eher auf der Heimreise zu Verzögerungen als beim Raketenstart. Um dem entgegenzuwirken, wird das Bergungsschiff Shannon nun auch Bergung an der Westküste ermöglichen. Mittlerweile landet SpaceX die Falcon Booster auch bei Crew-Missionen an Land. In Zukunft dann auch direkt am Startplatz. Zumindest ist das für das Falcon Pad SLC-40 in der Cape Canaveral Space Force Station geplant, da so eine Landezone direkt an der Ostseite des Startplatzes entstehen. Elon Musks Sicherheitsfreigabe wird überprüft. Der New York Times zufolge haben Bedenken über Musks Meldepraktiken zur Überprüfung durch das Pentagon geführt. Keine der genannten Stellen hätte Musk jedoch beschuldigt, er hätte geheimes Material weitergegeben. Hintergrund: Musk erhielt 2018 eine Top-Secret-Freigabe. Diese Freigabe ist für die SpaceX-Mitarbeiter notwendig, die hochsensible Regierungsprojekte betreuen. Laut der New York Times hat Musk es jedoch seit 2021 versäumt, wesentliche Informationen wie Reiseaktivitäten, Kontakte und andere persönliche Details selbst zu melden. Das ist für die Inhaber einer Top-Secret-Freigabe aber vorgeschrieben. Das Ganze hat sich vielleicht eh bald erledigt. Nach seiner Amtseinführung könnte Trump Sicherheitsfreigaben nach eigenem Ermessen erteilen. Es war abzusehen, SpaceX hat mit einem in der Geschichte der Raumfahrt noch nie dagewesenen Starttempo im Jahr 2024 einen neuen Rekord aufgestellt und seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr von 98 Starts verbessert. Insgesamt 134 erfolgreiche Orbitalstarts und 4 Starship-Testflüge führte SpaceX durch. Mit 89 Starts war der Großteil der Flüge dabei für das firmeneigene Starlink-Netzwerk. SpaceX hatte mit knapp 150 Starts geplant, allerdings nach einem Oberstufenfehler und einem Landeproblem eines Boosters, da blieb die Falcon-Flotte 2024 mehrere Wochen am Boden. Insgesamt wurden 2024 weltweit 259 Orbitalstarts durchgeführt. Das ist ein Plus von 17% gegenüber dem bisherigen Rekord vom Vorjahr 221 Starts. International sah das Bild folgendermaßen aus: 68 Starts hatten wir in China, 17 aus Russland, Japan hat 7-mal gestartet, Indien 5-mal, der Iran 4-mal, Europa 3-mal und Nordkorea 1-mal. Das bringt uns zu den Starts über die Feiertage. Am Montag, 23. Dezember, da gab es Starlinks vom Kennedy Space Center in Florida. Am Mittwoch, 25. Dezember, Soyuz 2.1b von Baikonur. An Bord befand sich die Nutzlast Rhesus P Nummer 5. Am Freitag, 27. Dezember, da wollte CubeSpace seine Kinetica 1 in China starten. Der Start der kommerziellen Feststoffrakete scheiterte aber. Laut Betreiber CubeSpace arbeiteten die ersten beiden Stufen normal, doch die dritte Stufe, die verlor 3 Sekunden nach der Zündung die Orientierung. Daraufhin wurde der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Eine Untersuchung, die läuft. An Bord befanden sich mehrere Satelliten, darunter auch der CASA ASAT des französischen Astrophysiklabors Marseille. Am Sonntag, 29. Dezember, gab es Starlinks von Vandenberg und auch am Sonntag, 29. Dezember, gab es eine Falcon 9 auch von Cape Canaveral mit der Mission Astranis From One to Many. Das waren 4 Kommunikationssatelliten für den GEO. Am Montag, 30. Dezember, mit einer PSLV Core Alone, die Mission SpaceX. Die SpaceX-Mission, die testet ein entscheidendes Element für die indische Raumfahrt, das Andocken im Orbit. Diese Fähigkeit, die ist essentiell für zukünftige Missionen, darunter die geplante Lunar Sample Return Mission Chandrayaan 4 und vor allem für Indiens erste eigene Raumstation. Die SpaceX-Mission, die besteht aus 2 Satelliten, SDX-01, das ist der Chaser, und SDX-02, das ist das Target, also das Ziel. Beide Satelliten sind jeweils etwa 220 Kilogramm schwer. Die ersten Docking-Tests sind für den 7. Januar geplant. Nach dem erfolgreichen Andocken, da wird die Energieübertragung zwischen den Satelliten demonstriert, bevor diese sich trennen und ihre wissenschaftlichen Experimente für einen Missionslauf von etwa 1-2 Jahren angehen. Am Dienstag, 31. Dezember, da hat SpaceX Starlinks vom Kennedy Space Center in Florida gestartet. Den Wochenabschluss machte am 4. Januar SpaceX mit der kommerziellen Mission Thuraya 4NGS, ein Kommunikationssatellit für den GEO. Apropos Kommunikationssatelliten, die NASA setzt für den Mond auf kommerzielle Kommunikation. Die NASA hat jetzt 4 Unternehmen ausgewählt, um Kommunikationsdienste für die Mondexploration bereitzustellen. Die Aufträge, die umfassen Kommunikationsdienste für verschiedene Einsatzbereiche wie Kommunikation zwischen Mond und geostationärem Orbit und direkter Kommunikation zur Erde, um das Lunar Exploration Ground Segment der NASA zu stärken. Die Aufträge sind Teil des NASA-Plans, Kommunikationskapazitäten für Raumfahrtmissionen auszubauen und stärker auf kommerzielle Dienste zurückzugreifen. Die Agentur möchte den Übergang von den eigenen Tracking- und Data-Relay-Satelliten zu kommerziellen Lösungen beschleunigen. Der Gesamtwert der Near Space Network-Dienstleistung, der beträgt maximal 4,82 Milliarden US-Dollar. Gerade im Jahr der ESA-Ministerratskonferenz, da müssen wir natürlich öfter mal über Geld sprechen. Zum Vergleich vielleicht mal Folgendes: Das größte ESA-Einzelbudget im letzten Jahr, das war das für Erdbeobachtung mit 2,4 Milliarden Euro. Meine Überleitung zur europäischen Raumfahrt. Die französische Raumfahrtbehörde CNES hat angekündigt, sie wolle als Ankerkunde für kommerzielle Mikroschwerkraftdienste fungieren. In einer CNES-Ausschreibung wird nach Plattformen, die Experimente in einer Mikrogravitationsumgebung ermöglichen sollen, gesucht. Die Plattformen, die sollen von 1 bis zu 30 Kilogramm aufnehmen können und ein Volumen von 1 U, also 10 mal 10 mal 10 Zentimetern, bis zu einem Kubikmeter haben. Bei Missionsdauern von einer Woche bis zu 6 Monaten sollen Druck- und drucklose Konfigurationen möglich sein. Ebenso der Rücktransport von Experimenten zur Erde, der soll möglich sein. Die ESA, die hatte ja im Mai 2024 Thales Alenia Space und The Exploration Company für kommerzielle Frachtprogramme ausgewählt. 2024 ist ja leider wieder ohne deutsche Starts verlaufen. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Die Starts der kommenden Woche leider auch wieder ohne deutsche Starts. Vielleicht am Montag, 6. Januar, Jungfernflug New Glenn von Blue Origin aus Florida. Auch am Montag, 6. Januar, Falcon 9 mit Starlings vom Kennedy Space Center. Ja, und der Wochenabschluss, Freitag, 10. Januar, 23 Uhr MEZ, voraussichtlich Starship von der Starbase. Ich mache definitiv einen Livestream, daher unbedingt Abo und Glocke an. Das wird wie immer eine exzellente Show mit Boosterfang und Starship-Landung. Ja, und das bei Tageslicht. Ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist mega spannend gerade. Unser ganz persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.